Ja, here we go again. Herzlich willkommen beim Hafenradio zu einer neuen Ausgabe. Und ja, wir sind hier wieder in der Nähe von Trier in der Erstbesetzung unseres Podcasts quasi. Erstbesetzung, das heißt, ich mal wieder, der Christoph Hafner, okay, aber wieder zusammen mit Alfred Hafner, meinem Vater, Archäologe und lange Professor an der Universität Kiel für Ur- und Frühgeschichte und ja, seit einigen Jahren schon in Pension. Aber als wir vor 8 Jahren den ersten Podcast gemacht haben zusammen, warst du auch schon Pensionär. Da ging es so ein bisschen um dein Archäologenleben. Seitdem haben wir ja einige Podcasts zusammen gemacht und aufgenommen. Mhm. Auch draußen unterwegs gewesen. Zuletzt draußen unterwegs auch für das Pferdchen von Freisen. Was, wie ich auch finde, eine schöne Episode geworden ist, weil wir ja die Geschichte, wie du das aufgearbeitet hast, ja auch ein bisschen begleitet haben. Ne? Aber erstmal herzlich willkommen beim Hafenradio und danke, dass du dir nochmal die Zeit nimmst.
Ja, das mache ich natürlich sehr gerne. Und wenn es wirklich was von der Archäologie zu erzählen gibt oder zu berichten gibt, dann ist das ja auch gut, wenn es verbreitet wird und bekannt wird.
Ja, und da haben wir heute eine ganz spannende Geschichte und ich fand ja, du hast mir vor einigen Jahren schon mal davon erzählt, warst dir aber nicht ganz sicher, ob man das für einen Podcast wirklich verarbeiten sollte, könnte oder dürfte. Jetzt hast du dich aber entschlossen, daraus ja einen Artikel zu machen, der erschienen ist in einer Festschrift für eine Archäologin in Luxemburg, die auch in Pension geht. Und ja, wir haben uns gedacht, das müssen wir auf jeden Fall nutzen und zum Anlass nehmen, um nochmal gemeinsam uns hier hinzusetzen und ja, uns von dir die Geschichte erzählen lassen. Es geht nämlich ja um was ganz Besonderes, um ein besonderes Objekt, um einen Kamm, der dir zugeschickt wurde von einer Kunstgalerie aus Paris. Und ja, aus der Sammlung einer bekannten Familie stammte. Und es ging darum, dass du eine Begutachtung machst dieses Objektes, dieses keltischen Kamms, dieses dieses frühgeschichtlichen Kamms. Und daraus hat sich eigentlich eine ganz interessante Geschichte entwickelt auf vielen Ebenen. Und vielleicht kannst du einfach mal an der Stelle einsteigen und erzählen, wie es losging.
Ja, zum einen will ich sagen, ein scheinbar keltischen Kamm.
Ein scheinbar keltischer Kamm,
das genau. Das spielt im Folgenden dann auch eine richtig große Rolle. Und die Geschichte beginnt am 7. März 1993 in unserem Institut in Kiel. Und ich erhielt einen Brief und in diesem Brief wurde gefragt, ob ich für einen Kamm aus Bein, Elfenbein oder was auch immer ein Gutachten schreiben könnte. Nämlich das Antiquariat Raton. Ich bin jetzt ins Englische verfallen. Raton und Ladrier hatte einen Kamm erhalten aus einem, aus einer Antiquitätensammlung. Und dieser Kamm sollte begutachtet werden. Und zwar hatte Monsieur Ladrier, Ladrier heißt er mit vollem Namen, und einen Kamm zugeschickt bekommen aus Lausanne, und zwar aus einer Sammlung der berühmten Sammlerfamilie des 19. Jahrhunderts und auch noch im 20. Jahrhundert Rothschild in Lausanne. Und dieser Kamm war jetzt in Paris und dort hat ihn Ladrier einem Archäologen gezeigt. Der Archäologe ist zwar ein ganz bekannter Archäologe gewesen, oder ist es noch, in Frankreich ein Paläolithikumforscher. Und der Name ist mir auch ein Begriff gewesen, nämlich Mohen geschrieben, Mohen. Und der hatte ihm, dem Ladrier, meinen Namen genannt und gesagt, er soll sich in Kiel, und hat auch die Adresse besorgt und hat ihm geraten, dass er sich an dieses Kieler Institut wendete und speziell eben an mich und anfragt, ob er ein Gutachten von mir erhalten könnte. Er schickte ein Bild mit, ein sehr schönes, sehr gelungenes Farbbild, das das Wesentliche des Kammes auch zeigte, wenn auch nur in einer frontalen Ansicht.
Mhm.
Und dieses Bild war sozusagen der Ausgangspunkt. Ich habe es noch keine 5 Minuten in der Hand gehalten. Da war ich überzeugt, es sei eine Fälschung.
Mhm.
Es könne nur eine Fälschung sein. Und zwar deshalb, weil dort die verschiedensten Motive verarbeitet worden sind. Sehr schöne Motive an sich, die aber alle herzuleiten waren, auf den ersten Blick zumindest alle herzuleiten waren, von Funden aus einem berühmten keltischen Grab des 5. Jahrhunderts oder um 400, können wir etwas genauer sagen, um 400 vor Christi Geburt.
Und
das war eben dann die Ausgangslage.
Vielleicht kannst du kurz sagen, welches Grab das ist.
Das war, das weiß ich, das hatte ich auch alles im Kopf. Ich habe schließlich unter anderem über Weißkirchen promoviert gehabt und sehr jahrelang gearbeitet. Und ich hatte alle Fundstücke dieses Grabes von Weißkirchen schon in der Hand gehabt und nicht nur in der Hand gehabt. Wir haben sie sehr, sehr gründlich untersucht, auch mit Hilfe von Restauratoren. Komme ich gleich nochmal drauf, zurück in diesem ganz speziellen Fall.
Vielleicht nur ganz kurz zur Einordnung für diejenigen, die nicht wissen, wo Weißkirchen ist. Das ist ein Ort im Saarland, ein kleiner Ort eigentlich, ne?
Ja, also aber ein kleines Zentrum ist es heute geworden, weil dort viele Straßen sich begegneten.
Mhm.
Und es lässt sich nachweisen, dass diese Straßen auch schon in keltischer Zeit existierten und in römischer Zeit. Und deshalb hat sich da auch heute ein Zentrum ein kleines Zentrum herausgebildet. Aber es ist keine Stadt, es ist noch eine Großgemeinde heutzutage, wie das im Saarland so üblich ist. Das Kreis Merzig war dann.
Und wann wurde das Grab dort ausgegraben, ungefähr?
Ja, das weiß man sogar ganz genau.
Mhm.
Das wurde 1869 gegraben von einem, an der Archäologie sehr interessierten Mann. Oder sagen wir besser, der hat es nicht gegraben, es hatten die Bauern gegraben.
Mhm.
Aber dieser Mann, den ich jetzt genannt hatte, der hatte dafür gesorgt, dass die ganzen Funde nicht irgendwie verschwunden sind, sondern zusammenblieben. Das war ein von Boch aus Mettlach. Und er hat dafür gesorgt, dass eben die Funde dann nach Mainz gewandert sind. Weil in Mainz damals ein Museum gegründet worden war. Und dort hatte man eben es bestand für von Boch, Eugen von Boch war es.
Mhm.
Er hieß aber damals noch Eugen Boch. Er wurde erst später
geadelt
dann für seine Verdienste Deutschland von Wilhelm II.
Mhm.
Und dieser Mann, der hatte also große Verdienste, das muss man sagen, bis heute, um die Archäologie im ganzen Hunsrückraum, im ganzen Saarland zum Teil, das hängt alles miteinander zusammen.
Mhm.
Er war ein Sammler, aber er war wirklich nicht ein Sammler von Antiquitäten, wo er meinte, die gehörten an sich in ein Museum oder gehörten von Wissenschaftlern bearbeitet.
Mhm.
Er hat also sich nicht sozusagen für den Wissenschaftler selbst gehalten und so kamen diese Funde eben nach Mainz und
also vielleicht einfach nochmal, um es nur nochmal so einzuordnen, das war jetzt noch nicht so eine Ausgrabung, wie man die sich heute vorstellt, wo alles genau vermessen wird, wo alles genau gezeichnet wird, wie die Situation ist, wie man das findet, wie es freigelegt wird, geborgen wird, sondern das war noch ein bisschen rustikaler und Sachen wurden...
Es ging noch nicht mal um irgendwelche Funde, als dort gegraben war, sondern das war ein großer Grabhügel, noch gut sichtbar im Gelände. Und die Bauern hatten die Erfahrung gemacht, dass das fruchtbare Erde ist, diese Aufschüttung.
Mhm.
Die Hunsrückböden sind an sich sehr mager, aber da war eine Ansammlung, weil man eben auch mit Soden gearbeitet hatte, Grassoden und so weiter bei der Erstellung der Hügel. da war eine Ansammlung von fruchtbarem Boden. Und den haben sie auf ihre Felder gefahren, um zu düngen. Mhm. Und sind dabei auf diese Funde durch Zufall eben dann gestoßen. Und es war in der Tat das Zentralgrab. Das lässt sich rekonstruieren, weil eben von Boch wiederum Gespräche mit diesen Bauern geführt hat. Und das dann an Lindenschmidt in Mainz weitergeleitet hat. Und Lindenschmidt war ein Kunstmaler gewesen ursprünglich, der aber sehr an der Antike, vor allen Dingen an der römischen Zeit zuerst einmal, aber und der germanischen Zeit interessiert war, an Römern und Germanen, wie er immer gesagt hatte. Und dem wurden dann diese Funde zugeschickt, und zwar vollständig alle. Mhm. Und aber das ist auch noch ein Problem, auf das wir später nochmal ganz genau zurückkommen.
Also vielleicht, um nochmal zu sagen, wo wir jetzt sind. Also es wurde dieser Kamm dir zugesendet aus Paris von Raton und Ladrière.
Ja,
aus dieser Kunstgalerie, stammt aus der Sammlung Rothschild und ist vermeintlich keltisch, und das könnte man auch so sehen, weil im zentralen Bereich von dem Kamm diese ganzen, ja, figuralen Verzierungen, Elemente mit Elementen, die in dem Grab von Weißkirchen gefunden wurden, schon im 19. Jahrhundert. Ja, jetzt ist die Frage, übereinstimmten oder waren sie ähnlich oder war es der gleiche Stil?
Sie stimmten weitgehend überein. Mhm. Das war das Besondere eben daran. Und sogar in den Maßen zum Teil stimmten sie, bis in manche Details stimmten sie überein. Und man muss da unterscheiden zwischen linear-geometrischen und dann figürlichen Motiven. Und insbesondere die figürlichen Motive, die einem natürlich als erstes gleichsam anspringen, da war die Übereinstimmung mit denen aus einem Gürtelhaken von Weißkirchen aus diesem reichen Männergrab, so ein Männergrab gewesen, auch mit Waffen und einer reichen Gefäßausstattung, darauf kommen wir auch noch zurück, oder mit einem besonderen Gefäß vor allen Dingen. Auf das Gefäß lege ich ganz großen Wert, weil es eine für die Beweisführung dann später von großer Bedeutung ist. Und ja, also soweit, das wenn ich eben sage, innerhalb von Minuten, ich habe Sekunden nur gebraucht, dann habe ich gesagt, das ist ja Weißkirchen. Das ging so schnell. Und dann habe ich eben angefangen, etwas drüber nachzudenken und habe mir gesagt, ja gut, da war ein guter Fälscher am Werk gewesen. Mhm. Und dann habe ich Ladrière eben auch angerufen und habe ihm gesagt, ich würde gerne ein Gutachten machen. Mhm. Und da war er anscheinend auch sehr froh drüber und hat gesagt, er schickt dann das Original. Und das war natürlich Voraussetzung, dass ich das Original in der Hand halte, sonst hätte ich kein Gutachten. Mhm. Allein nach einem Farbfoto sollte man nie ein Gutachten machen, das ist ganz klar. Und als ich dann das Original in der Hand hatte, dann konnte ich Rückseite und von allen Seiten, von den Schmalseiten her konnte man es sehen. Man konnte sehen, wie dick es ist, wie stark es ist im Ganzen. Man konnte sehen, dass es eben ein richtig gut gearbeiteter, vorzüglich muss man sogar sagen, geschnitzter Kamm gewesen ist, ein sogenannter Doppelkamm, wo es eine untere Reihe von Zähnen gibt und eine obere Reihe. Die obere Reihe von Zähnen steht dichter, die untere ist etwas mit größerem Abstand. Das ist ganz typisch für solche Doppelkämme, die es auch zum praktischen Gebrauch gegeben hat, die aber, wenn sie künstlerisch dann ausgearbeitet waren, auch Schmuckstücke waren im 19. Jahrhundert, das weiß man, wo man, die man zur Schau stellte, die man sich anschauen konnte.
Vielleicht als Frage, gab es solche Doppelkämme auch in keltischer Zeit?
Nein, gab es nicht.
Mhm. Also es wäre so gesehen schon ein Einzelstück gewesen.
So gesehen wäre es ein Einzelstück, aber dass es immer wieder Überraschungen gibt, könnte sowas immer noch denkbar sein. Mhm. Aber dass sich irgendwo sonst ein Fundstück befindet, das nochmal, ja, Weißkirchen, nicht nur ein Fundstück von Weißkirchen gleichsam zitiert, mhm. Nämlich was die Ornamentik betrifft, sowohl die linear-geometrische Ornamentik als auch die figürliche Ornamentik. Und nicht nur ein Fundstück, nämlich diesen Gürtelhaken betreffend, sondern auch eine besonders große Schnabelkanne, etruskische Schnabelkanne, wie es in der älteren Literatur auch heißt, betrifft. Und es betrifft eben außerdem noch eine Fibel, und zwar auch eine besondere Fibel, eine sogenannte Doppelmaskenfibel, charakteristisch keltische Fibel der Zeit um 400, im 5. Jahrhundert vor Christi Geburt.
Die beide in dem Grab von Weißkirchen
lagen.
Ja.
Und also Kanne, Fibel und eben der Gürtelhaken. Mhm. Das sind die Ideengeber gewesen für das, was wir da vor uns sehen. Für diesen Fälscher, in Anführungszeichen, setze ich das schon, weil ich nach und nach zu dem Ergebnis kam, das ist so hervorragend gearbeitet. Da hat sich jemand eine solche Mühe gegeben und wahrscheinlich Tage und Wochen daran gearbeitet, um das Schmuckstück da herzustellen. Und es könnte auch etwas anderes sein, dass jemand etwas Neues schaffen wollte mit alten Motiven.
Ja.
Und
auf die Beweggründe, was es damit auf sich haben kann, kommen wir später zurück. Also, um nochmal hier zusammenzufassen, die Parallelen sind soweit dir direkt aufgefallen. Du hast gedacht, es könnte gut eine Fälschung sein, aber hast auch irgendwie gesehen, dass es ja ein Unikat ist und dass es ja eigentlich solche Kämme gar nicht gibt im Keltischen. Und dann war aber noch was da, was du deinen Kollegen, den Herrn Müller-Wille, gefragt hast.
Ja, es war mir aufgefallen, dass eine ganze Serie gleichsam, ein ganz breiter Streifen von linear-geometrischen Ornamenten nicht zum keltischen Motivschatz gehörten. Mhm. Ich war mir unsicher, hatte aber auch schon in der Richtung einiges gesehen und hatte sofort den Verdacht, dass mein Kollege mir da helfen kann. Mhm. Michael Müller-Wille ist ein Experte für die germanische Kunst des 6., 7. Bis Ende des Jahrzehnts und nach Christi Geburt natürlich. Und dort hat man eben auch eine sehr eigenwillige Ornamentik entwickelt und die ist von den verschiedensten Forschern ganz genau analysiert worden. Dazu gehört auch Müller-Wille und die kamen alle zu dem Ergebnis, dass da verschiedene Perioden des Kunststils eben es gibt und dann einer ist eben Germanisch II wurde das genannt und er hat drauf geguckt und hat mir sofort gesagt, ja, hier sind Ornamente verarbeitet worden in Anlehnung an Stil 2, hat er mir gesagt. Das ist also jetzt wörtlich zitiert. In Anlehnung an Stil 2. Und damit wollte er zum Ausdruck bringen, das ist jetzt, er hat natürlich die anderen Ornamente auch gesehen und ich hatte ihm auch von Weißkirchen schon was gesagt. Ja. Und da waren wir also beide an sich begeistert von dem Stück, weil es uns beide dann interessiert hat.
Ja, aber es liegen gut 1000 Jahre dazwischen.
Es liegen gut 1000 Jahre dazwischen.
Der Ornamentik von diesem Stil 2 und dem Rest, den wir auf dem Kamm gesehen haben. Ne?
Genau. Ja, ja und ich hab dann eben weiter zuerst mal dafür gesorgt, dass der Kamm ganz genau dokumentiert wurde. Und zwar fotografisch, sowohl farbig als eben auch schwarz-weiß von dem Dieter Olsen, das war unser Institutsfotograf. Und Es liegt ein hervorragendes Bildmaterial vor. Und er hat auch eben dann aber im Kleinbild, im Kleindia-Format auch einige Farbbilder gemacht. Ja, und dann habe ich hinzugezogen einen weiteren Kollegen, das war der Dr. Helmut Groll, der bei uns für die organischen, pflanzlichen Reste aus Grabfunden, aus Siedlungsgrabungen und so weiter zuständig war und der da genaueste Untersuchungen durchführen konnte und der natürlich in so einem Falle, vor allen Dingen, wenn es um das Material gehen sollte, aus welchem Material das nun geschnitzt ist, ja, mir vielleicht Hinweise geben konnte. Er hat auch direkt eine Vermutung zum Ausdruck gebracht. Er vermutete Material aus sogenannten vegetabilischem Elfenbein. Das hat sich aber dann herausgestellt, weil ein noch weiter sich mit diesen jetzt Elfenbeinmaterialien auskennender Forscher hinzugezogen wurde auf sein Anraten hin. Der hat gesagt, nein, also es ist nicht das, was du vermutest, nämlich ein Elfenbein, also was Kroll vermutet hat. Er vermutete nämlich sogenanntes vegetabilisches Elfenbein. Und gewonnen aus Palmnüssen, einem 19. Jahrhundert wegen seiner Härte beliebten Material.
Ja, ja.
Also hier hätte etwas hingewiesen auf 19. Jahrhundert, da kommen wir auch immer wieder drauf zu sprechen. Aber es hat sich dann herausgestellt, dass diese Palmnüsse zu klein sind, um solch große Ausschnitte da neu zu ornamentieren.
Also da hätte man aus einer Palmnuss das quasi herstellen müssen.
Ja, ganz genau.
Ja.
Es war dann, auf seinen Rat hin, haben wir einen Professor aus Bonn hinzugezogen, Bartlott, ja, wie Bartlott, so hieß er, genau. Und der kam eben dann zu dem Ergebnis, dass es wahrscheinlich aus dem Knochen von Großsäugern hergestellt worden ist. Und zwar Großsäuger wie zum Beispiel, ja, also er sprach dann als erstes von Elfenbein beziehungsweise Knochenmaterial von Flusspferden oder ähnlichen Großsäugern.
Also er hatte so...
Er hatte Elefantenelfenbein eher ausgeschlossen.
Okay.
Und ja, also dass die Untersuchung des Materials an sich hat ergeben, dass man nicht ganz genau feststellen kann, ob es eine Rippe eines Walrosses gewesen ist, eines Walfisches, oder ob es eine Rippe eines Elefanten gewesen ist. Aber das Elfenbein von den Stoßzähnen eines Elefanten, das haben sie ausgeschlossen. Und das war natürlich ein wichtiger Hinweis auch dann gewesen, dass hier ein nicht leicht zu bearbeitendes, aber gut zu bearbeitendes Material verwendet wurde, das auch von Elfenbeinschnitzern, die in der im Wesentlichen von Elefantenelfenbein, mit Elefantenelfenbein gearbeitet hatten, dass so einer das auch durchaus bewältigen kann. Und das war dann unser Ergebnis gleichsam zu dem Material, aus dem der Kamm besteht. Das, so kann man das ja ausdrücken dann. Nicht bestehen sollte, sondern wirklich besteht. Und ich habe eben dann alles zusammengefasst und ein Kurzgutachten geschrieben und habe also gesagt, ich halte es für keine Fälschung, sondern ich halte es für ein ganz bewusst hergestellter Kamm, aber bin vorerst nicht weiter darauf eingegangen, woher dieser Kamm dann stammen könnte. Und das hat dazu geführt, dass nach mehreren Telefongesprächen der Kontakt dann ganz abgebrochen ist. Ich habe keine Antwort bekommen und auf mein Gutachten gleichsam, sondern es war einfach Stille.
Ja, vielleicht war es ja ein enttäuschendes Ergebnis.
Offensichtlich.
Und das erhoffte Ergebnis war, dass es sich um besonderes Stück ja, Original ja. aus dem 5., 4. Jahrhundert handelt, ja. vor Christus, und nicht, schon gar nicht um eine Fälschung. Ne?
Ja, also.
Ja, aber dann war erst Funkstille.
Dann war erst Funkstille, nämlich bis 2008.
Ja, also viele Jahre.
Viele Jahre. Ich habe es fast aus dem Gedächtnis verloren gehabt, das Ganze. Und ja, ich hatte genug zu tun und ich habe mich nicht weiter drum gekümmert mehr, weil ich gedacht habe, mit dem, ich kann einfach nicht zusammenarbeiten mit jemand, der nicht flexibel genug ist, darauf einzugehen. Und ja, und der auch die Argumentation, die war von seiner Seite aus, die war eben aus, ja, die kann man gar nicht richtig beurteilen. Ich will da niemand jetzt schlecht machen, aber ja, sie war klar. einfach nicht kompetent. Ja, und dann war diese Zeit eben vergangen und dann hatte ich eine Anfrage bekommen, ob ich für eine Kollegin einen Beitrag für eine Festschrift schreiben könnte. Und dann habe ich gedacht, ja, habe ich überlegt, dann ist mir irgendwie bei Durchsicht so meiner Unterlagen auf der Suche nach irgendwas zu finden, was knapp und kurz zusammengefasst werden kann für einen nicht allzu langen Beitrag für eine Festschrift. 2008 war das. Und war aber dann nicht bereit, sofort aufzugeben und zu sagen, ja gut, was kümmert mich das Antiquariat in Paris? Sondern ich habe nochmal Kontakt aufgenommen, habe Ladrier einen Brief geschrieben und habe sehr höflich um Publikationserlaubnis gebeten des Stückes. Ich hätte das Bildmaterial und offensichtlich, das habe ich dann aus der Antwort ersehen, war das gute Stück immer noch im Besitz von Ladrier. Es war also nicht verkauft. Wahrscheinlich hat er gesagt, ja, ich kann es ja nicht verkaufen, ohne dass ich wirklich ganz genaue Angaben machen will, kann. Ja. Und aber aus seinem Brief ging eben dann hervor, dass er erstens nicht bereit war, meinen Vorstellungen zu folgen, dass ich also die Erlaubnis bekomme. Er hat sogar gemeint, ich wolle es selbst kaufen, vielleicht, und den Preis drücken. Das kann man so zwischen den Zeilen herauslesen.
Ja, ja.
Ich wollte sozusagen für mich den Preis drücken. Und dann habe ich ihm eben auch erklärt, dass ich also für Gutachten nie eine Bezahlung annehme, da jeder Gutachter zuerst einmal, wenn er richtig dicke bezahlt wird, ist er nicht mehr so neutral, wie man sich das vielleicht wünschen kann.
Gewisse Befangenheit ist dann möglich.
Gewisse Befangenheit könnte dann möglich sein.
Ja.
Und da habe ich auch schon Dinge erlebt in der Beziehung, wo die Befangenheit dann sehr deutlich gewesen ist. Aber darüber sollte man überhaupt nicht sprechen. Und so ist dann also dieser Festschriftbeitrag, die Zeit war inzwischen vergangen. Ich war auch mit meiner Frau, ja, verreist, extra nur, um dieses Geheimnis dieses Kammes zu klären. Nämlich, inzwischen war mir die Idee gekommen, dass ja diese Funde in Mainz gewesen sind, diese Fundstücke. Und zwar, einige Jahre waren die in Mainz. Zwar im damaligen Altertumsmuseum, das ist das Vorgängermuseum des römisch-germanischen Zentralmuseums in Mainz, das ja heute noch existiert, aber jetzt schon wieder einen neuen Namen hat, aber den lassen wir einmal hier jetzt weg. Es ist nämlich ein Leibniz-Institut geworden, vor kurzem.
Ja.
Ne?
Ah, ja.
Aber das ist eine ganz neue Entwicklung jetzt.
Ja.
Aber in der Zeit war es eben das RGZ Emdland und zuerst das Mainzer Altertumsmuseum. Und das hängt wiederum mit Lindenschmidt zusammen und demjenigen, der als erster alle diese Fundstücke sozusagen in Händen gehalten hat. Und dann kam mir die Idee, Mainz und auf der anderen Seite beginnt der Odenwald. Und die berühmt, ja, in Deutschland waren, oder sogar sehr berühmt in Deutschland waren die Elfenbeinschnitzer aus dem Odenwald im 19. Jahrhundert vor allen Dingen im 19. und auch noch im frühen 20. Jahrhundert. Und da kam mir einfach die Idee verdächtig vor, nämlich wenn ich mir das immer wieder betrachtet habe, dann ist mir klar geworden, das muss jemand geschnitzt haben, der nicht nur eine damals sehr einfache Publikation, die es gegeben hat, 1852 erschienen aus der Feder von Lindenschmidt, die für ihre Zeit sehr gut ist, aber natürlich noch völlig falsch in der zeitlichen Einordnung und so weiter gewesen ist. Ne? Mhm. Auch das wurde eben als wahrscheinlich germanisch bezeichnet.
Da aber muss das man ist auch ganz sagen, wurde genau keltisch und germanisch noch gar nicht so detailliert auseinander dividiert
worden. Ja,
also man hat das durchaus so unter einem kulturellen Aspekt gesehen.
Ja, damals. Also und man hat eben gewusst, dass das aus Grabhügeln schon kommt, diese auf diese Art verzierten Objekte, die durchaus im größeren Umfeld, also im heutigen Rheinland-Pfalz, Odenwaldgebiet, in dem Bonner Bereich und bis ins Kölner Bereich hinein durchaus vorkommen. Und später dann im Bayerischen, da steckt ja die ganze Entwicklung der Entdeckung der sogenannten Lateinkultur, das ist die keltische Kultur, dann vor allen Dingen nördlich der Alpen. Einer der Höhepunkte davon war immer das Gräberfeld von Weißkirchen, weil da sind insgesamt mindestens 5 Grabhügel bekannt geworden, die alle Fürstengräber, sogenannte Fürstengräber, dann beinhaltet haben. Und, aber das ist dann ein ganz langes Thema, über das wir jetzt gar nicht sprechen wollen. Aber das ist eben wichtig zu wissen, weil das in eine völlig falsche Richtung zuerst gelaufen ist, was die Datierung betrifft. Aber die Fundstücke, und das ist dann von ganz besonderer Bedeutung, die Fundstücke aus Weißkirchen, die hatten einen unterschiedlichen Schicksal dann aus diesem Grab 1 von Weißkirchen, so wird es bis heute genannt. Das ist Grab Römisch 1 von Weißkirchen. Und Grab Römisch 1 von Weißkirchen, da sind die Fundstücke, wie gesagt, im Altertumsmuseum gewesen, alle versammelt. Aber dann hat von Boch, der die Fundstücke den Bauern abgekauft hatte oder von den Bauern erhalten hatte, der hat die Kanne zurückgefordert. Die anderen hat er gesagt, die schenke ich euch. Die könnt ihr in Mainz behalten, aber die Kanne, die hat ihm als als jemand, dessen Familie Gefäße vor allen Dingen hergestellt hatten. Der Villeraum Boch ist daraus hervorgegangen, das jeder kennt. Und der hat eben die Kanne zurückgefordert. Und hat dann etwas später diese Kanne als einziges Stück an die Gesellschaft für nützliche Forschung in Trier geschenkt, der Sammlung. Und diese ganze Sammlung der Gesellschaft für nützliche Forschung ist an das Landesmuseum in Trier dann natürlich weitergeleitet worden, als dann das Landesmuseum gegründet worden ist. Und so kam dieses Gefäß als erstes nach Trier. Und etwas später, in der beginnenden Zeit des Nationalsozialismus, wurde von Bonn aus bestimmt, dass Funde dorthin gehören, in die Museen, dessen Umfeld zum Einzugsgebiet dieser Museen gehört. Und dazu gehörte eben der Fund von Weißkirchen, der dort noch verblieben war.
So, dass alles in Trier im Landesmuseum zusammengeführt wurde.
So, dass alles in Trier zusammengeführt worden ist. Und heute auch in Trier kann sich jeder das alles ansehen.
Aber um es nochmal zu verstehen, die ursprünglich war die große Schnabelkanne, der Gürtelhaken und die Fibel waren alle Mainz.
In Mainz.
Und dann konnten da auch zusammen betrachtet werden.
Und konnten da zusammen. Und das Wichtige ist, dass auch die Schnabelkanne damals dort betrachtet werden konnte, aber nur bis 1852. Dann ist sie nämlich zurück an von Boch gegangen.
Und das ist jetzt wichtig, um es einzuordnen.
Das ist wichtig, um es einzuordnen. Das werden wir noch sehen dann auch.
Okay. Aber bevor wir jetzt nochmal genau auf den Kamm dann eingehen, der Odenwald zu der Zeit, also im 19. Jahrhundert, auch in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, was macht das da so besonders? Kannst du vielleicht ein bisschen so einen kleinen Exkurs geben? Was ist da das Besondere gewesen an dieser Elfenbeinschnitzerei?
Elfenbein galt als ein ganz hochwertiger Werkstoff. Mhm. Es gab ja Schnitzer, die Holz geschnitzt haben und alles. Und ein Objekt geschnitzt aus Elfenbein hatte schon einen hohen Materialwert. Mhm. Und es kam hinzu, dass eben, wenn dieses Objekt auch noch einen künstlerischen Wert hatte, mhm, dann kamen zwei Dinge zusammen, Material und Kunstwerk gleichsam. Mhm.
Ja.
Und daraus ist ein ganzes, ja, Kunsthandwerk hat sich daraus entwickelt. Und in recht dichter Folge gab es Elfenbeinschnitzer im Bereich des Odenwaldes. Mhm. Und eines der Zentren, das wusste ich aus, ich weiß nicht woher, war Erbach, mhm, im Odenwald.
Ja.
Und ich wusste, dass es dort ein Museum gibt. Und meine Frau Edith und ich haben eben einen Ausflug gemacht in den Odenwald, mhm, und sind dort in das Museum gegangen und haben uns gründlich die Objekte, die dort ausgestellt wurden, und waren überrascht und begeistert von der Vielfalt der Elfenschnitzereien, die damals zu sehen gewesen sind. Also das ist ja noch gar nicht so lange her. Ne? Mhm. Also 2008 war das auch, ja, dann. Ja, und dann haben wir eben auch erkannt, dass da Motive verarbeitet sind, die älteren Ursprungs sein müssen. Mhm. Ja, aus dem Mittelalter zum Beispiel. Und aus römischer Zeit war zu erkennen. Und da haben wir uns gesagt, da könnte so etwas wie Historismus dahinter, mhm, stecken. Meine Frau hatte ja auch Kunst studiert, wusste in manchem mehr als ich. Mhm. Und deshalb war es sehr, sehr gut und sehr wichtig, dass sie dabei war. Und sie hatte, glaube ich, auch die Idee, dass wir mit der Leiterin des Museums versuchen sollten zu sprechen. Mhm. Ich dachte, bis man da über die Sekretariate bis zu der Leiterin vorstößt. Nein, sie war sofort bereit, mhm, uns zu empfangen. Und wir haben ein Gespräch, ein längeres Gespräch mit ihr geführt, mhm, und haben eben gefragt, wie das ist, inwieweit historistische Kunst sich niedergeschlagen hat in der Kunst der Elfenbeinschnitzer. Mhm. Und da hat sie gesagt, ja, das ist ganz klar ersichtlich, dass eben bis in römische Zeit zurückreichend, mhm, Elfenbeinschnitzer Vorbilder gekannt haben, sie aber umgearbeitet haben, nicht unbedingt jetzt nur kopiert haben, sondern, mhm, eben verarbeitet haben und neue Kunstwerke daraus haben entstehen lassen. Mhm. Und dieses Gespräch war dann, war sozusagen das i-Tüpfelchen, mhm, unseres Besuches gewesen. Und man konnte auch sehen, dass nicht nur auch noch in der Jugendstilzeit, mhm, praktisch sich aus dem Historismus zum Teil das entwickelt hatte für die Jahrzehnte dann schon im 20. Mhm. Jahrhundert. Aber der Witz war
quasi auch eine Mode, also nicht nur eine Kunstrichtung,
Richtung, sondern
so historisierend, ja, sondern es war richtig in Mode, ja, modern.
Das war moderne, mhm, Kunst damals.
Ja.
Genau. Und ich hatte eben schon immer mir gedacht, der Mann, der das, oder die Frau, aber der Mann muss man hier wohl eher sagen, weil die Werkstätten meist von Männern, mhm, betrieben wurden, diese Kunstwerkstätten, mhm, der muss in der Lage gewesen sein, ein Material zu bearbeiten, das auch nicht aus Elfenbein bestand, sondern aus anderen Beinarten, mhm, eben, wie eben Zähne oder vor allen Dingen aber auch Knochen, mhm, von Großsäugern.
Ja. Also so eine, ne, Elefantenrippe oder sowas. Ja, ne?
Ganz genau, ja, ja, ganz genau, solche Dinge bearbeiten konnten. Und Das konnten wir jetzt im Einzelnen natürlich nicht klären. Mhm. Aber ich war überzeugt, dass nicht nur einer der, also der Handwerker, der dahinter sich verbarg, dass das nicht nur einer gewesen sein kann, der mal diese Publikation von Lindenschmidt gelesen hatte. Nämlich da konnte man nur Vorderansichten, aber die Dreidimensionalität, die dieser Kamm hat eben, die konnte man in der Publikation so gut wie nicht erkennen. Die konnte man höchstens ahnen.
Ja.
Aber wenn man sich den Kamm, eben diesen Doppelkamm genau ansieht, kann man sehen, dass die Dreidimensionalität wirklich übereinstimmt mit Weißkirchen zum Teil, ne? Mit den Originalen von Weißkirchen, die damals ja zuerst mal alle in Mainz gewesen sind.
Ja.
Aber wie gesagt, da auch ein Motiv auf der Schnabelkanne dann sichtbar ist, das diesem Kunsthandwerker zur Verfügung gestanden hat, dass er kopiert hat, und zwar fast originalgetreu, dass dieses eine Motiv sozusagen einen Terminus ante gibt.
Mhm.
Also es muss vor 1852 hergestellt worden sein, dieses Objekt, weil sonst die Schnabelkanne nicht mehr zur Verfügung gestanden hätte. Und dass der nach Trier gefahren ist, um sich die Schnabelkanne anzusehen, das ist kaum anzunehmen, wenn das RGZM dann oder damals eben das Altertumsmuseum, das Mainzer Altertumsmuseum, über den Rhein erreicht wurde.
Mhm.
Hier gibt es ganz klar eine kleine Lücke. Man kann das nicht beweisen. Mhm. Ich kann auch nicht beweisen, wie dieser Kunsthandwerker eventuell gehießen hat, wann er geboren worden ist und was weiß ich alles, was dazu gehört, um einen Lebenslauf eines Kunsthandwerkers in den Griff zu bekommen. Vielleicht könnten vertiefte Forschungen das noch ans Tageslicht bringen. Ne?
Aufruf an alle Historikerinnen und Historiker, die sich genau mit dem Thema beschäftigen. Ne?
Ja, genau.
Da ist noch was zu tun.
Da ist noch was zu tun.
Ja.
Und wenn das jemand motivieren sollte, dann, ich meine jetzt der Podcast, dann ist das nur wünschenswert.
Ja,
und das wäre ein fantastisches Ergebnis eines Podcasts.
Ja.
Aber gut. Aber ein bisschen näher müssen wir schon noch drauf eingehen dann, nämlich ein paar Dinge herausgreifen, die das Besondere eben auch nochmal zeigen und die letztlich für die Beweisführung maßgeblich gewesen sind.
Ja.
Also der Kontakt dann zu Ladrière ist abgebrochen und wenig freundschaftlich, sondern ganz im Gegenteil.
Ja.
Das war schon, ja, sowas habe ich bisher, die Vorwürfe, die mir gemacht wurden, die habe ich sonst noch nie erlebt.
Ja.
Aber gut, da kommt man gut drüber weg auch.
Ja.
Und er hat aber eben 2008 drauf bestanden, dass dieser Kamm aus dem Grab stammt von Weißkirchen. Er hat nie Weißkirchen genannt, aber aus La Tombe, aus dem Grab. Und das kann nur das Grab gewesen sein.
Die Referenz auf dein Gutachten dann.
Das war die Referenz auf das Gutachten gewesen. Ne?
Also er hat es als verschollene Beigabe gesehen,
interpretiert aus diesem. Aber ich denke, jeder, der diesen Podcast hören und denen wird klar sein, dass die Beweisführung in eine ganz andere Richtung gegangen ist, eben, wobei eben der Besuch in diesem Museum eine große Rolle gespielt hat und weil eben dieser Terminus ante sich einfach als logisch ergibt.
Ja. Ja, und es ist ja eine total spannende Geschichte, was das Objekt dann eigentlich ist und wie man es einordnen kann in eine bestimmte Kunstrichtung von Kunsthandwerk im 19. Jahrhundert.
Ja. Und dabei, wie gesagt, haben wir dann gesehen, dass ja, dass es einmal diese ja zoomorphischen Tiergestalten Ornamente gibt. Es gibt dann aber auch anthropomorphische. Das sind, wo Menschenköpfe wiedergegeben werden, und zwar auf den Schmalseiten. Wenn man von den Schmalseiten her das sich genau ansieht, da sieht man Köpfe, und die sind nahezu identisch mit den Köpfen der Fibel. Und zwar ist das eine sogenannte Doppelmaskenfibel, und eben diese Maske des Kopfes, der ein, ja, irgendein Fabelwesen darstellt, aber mit auch menschlichen Zügen. Diese Maske ist hier auf diesem Kamm, auf den Schmalseiten, auch von der Stärke zu der Fibel vergleichbar. Und das spricht manches dafür, dass der Mann, der Handwerker, das Stück einmal in der Hand gehabt hat, aber auch Maße davon genommen hat. Ja.
Also es ist nicht nur durch eine Glasscheibe angeschaut, sondern wirklich, wirklich in der Hand gehalten
In der Hand gehalten hat. Und die Erlaubnis, die wird er damals von Lindenschmidt auf jeden Fall erhalten hat. Heute wäre das schon schwieriger, weil man sehr darauf achtet, dass nichts mit Samthandschuhen angefasst wird. Aber das war im 19. Jahrhundert überhaupt nicht üblich, so etwas. Und im 20. auch noch nicht. Im frühen 20. Das ist erst in jüngerer Zeit eingezogen. Auch ich habe alles noch mit den Händen anfassen können. Das ist so. Jetzt kann man diese wertvollen Objekte von Weißkirchen, wenn jemand sie studieren will, im Rheinischen Landesmuseum in Trier, der muss sie mit Samthandschuhen anfühlen. Ja. Also ohne Handschuhe darf man sowas nicht mehr anfassen. Und das ist auch eine gute und eine richtige Entwicklung. Aber eines muss ich eben dann noch mit einbringen. Das ist ein besonderes Ornament, das verwirklicht wurde auf dem Kamm unterhalb den Podesten von der Tierornamentik.
Diese frontale mit verschiedenen Elementen.
Hier, dieses, dieses
ein durchgehendes Band mit Band. Quadraten.
Das ist nämlich,
oder mit Rechtecken und Kreisen ja, in abwechselnder Folge, die unterteilt
sind. Sind, ganz genau. Nämlich die tauchen auf dem Henkel der Kanne auf.
Der Schnabelkanne.
Und der Schnabelkanne. Und das muss jetzt mit einfließen in unseren Podcast, nämlich diese Schnabelkanne wurde als eine, ja, eine Schnabelkanne beurteilt von der Forschung schon dann gegen Ende des 19. Jahrhunderts, vor allen Dingen dann im 20. Jahrhundert auch noch, ja, wo keiner so richtig was mit dieser Kanne anfangen konnte. Sie war praktisch fast doppelt so groß wie eine etruskische Schnabelkanne. Dabei muss man wissen, dass etruskische Schnabelkannen, die zum Weinausgießen dienten, weit verbreitet gewesen sind in der Lateinkultur des 5. Jahrhunderts vor allen Dingen. Und da fiel die Schnabelkanne von Weißkirchen einmal von den Dimensionen her, sie ist also fast 44 Zentimeter hoch, völlig aus dem Rahmen. Und keiner hat so richtig gewusst, was man damit anfangen soll. Und dem wollten wir mal nachgehen im Landesmuseum, und zwar, wenn ich wir sage, das war der damalige Restaurator Hermann Born, der später nach Berlin gegangen ist, von Trier nach Berlin gewechselt hat, als Chefrestaurator dort. Und mit ihm zusammen haben wir beide beschlossen, mal uns die Kanne richtig anzusehen. Und da haben wir gemerkt, das ist hanebüchen, das Ganze, was da was dabei sich ergeben hat, automatisch. Nämlich, dass es aus vielen Bruchteilen und Bruchstücken verschiedener Kannen zusammengesetzt worden sind, ist, wobei auch auseinandergenommene oder zu Bruch gegangene etruskische Schnabelkannen eine Rolle gespielt haben müssen. Das lässt sich alles nachweisen. Und wir haben das dann, das Ergebnis, wir haben auch in Mainz damals auch im Römisch-Germanischen Zentralmuseum haben wir Bronzeanalysen machen lassen, und da hat sich herausgestellt, dass der Vorderteil des Schnabels aus einer anderen Bronze gemacht ist als der mittlere Teil des Schnabels. Da hat sich herausgestellt, vor allen Dingen, dass der Henkel an einer Stelle so eine Art Knick hat. Und zwar ist dieser Knick entstanden, dass eben zwei Stücke da zusammengelötet worden sind. Und der untere Teil ist fantastische etruskische Arbeit, ein etruskisches Motiv. Und dieses Motiv taucht fast kopiert auf dem Kamm auf. Also muss er die Kanne sozusagen, der Handwerker, der Kunsthand, der Elfenbeinschnitzer, der muss die Kanne ja vor sich gehabt haben und muss sie sich genau angeschaut haben. Er hat nämlich den oberen Teil des Henkels. Da haben irgendwelche anderen Handwerker, ich komme darauf gleich zurück, irgendwelche anderen Handwerker haben da versucht, das untere Ornament nachzuahmen. Das ist aber ziemlich misslungen. Und weil sie einfach nicht diese Fertigkeit hatten im Guss, wie das etruskische Original, das in Etrurien hergestellt worden war.
Ja.
Und an diesem Knick unterhalb, da ist auf 10 Zentimeter oder so ungefähr 10 bis 12 Zentimeter Länge noch dieses original etruskische Motiv für etruskische Schnabelkannenhenkel ist darauf zu erkennen. Und damit war klar, die unterschiedlichen Bronzelegierungen und dann noch die unterschiedlichen Qualität der Motivumsetzung, dass da Handwerker am Werke waren, die nicht so versiert gewesen sind wie die in Etrurien. Und so ist diese Schnabelkanne aus Bruchstücken eben zusammengesetzt, wurde fast doppelt so groß wie eine normale Schnabelkanne und stellte irgendwas dar, wie es andere vielleicht dann nicht besessen haben.
Also entweder ein bisschen angeben durch die Größe oder es lässt Rückschlüsse auf den Weinkonsum zu. Ne?
Ja, da kann man jetzt drüber
das
spekulieren.
Ist Spekulation.
Und genau. Das ist aber eine schöne Spekulation. Ja. Das sollte man ruhig machen.
Aber der schöne Teil wurde tatsächlich quasi kopiert auf dem Kamm dann auch angewendet.
Ja. Und wir haben dann diese Schnabelkanne, habe ich dann auf einem Vortrag in Dijon, glaube ich, war das, vorgestellt und in Frankreich. Und das ist die einzige Publikation an sich, die diesen ganzen Vorgang der Schnabelkanne Überprüfung und zusammen mit Hermann Born, das möchte ich immer wieder betonen, sein Anteil ist da ganz besonders groß. Ja, und so ist das dann auch publiziert worden. Aber es würde sich natürlich lohnen, das Ganze mal nochmal etwas ausführlicher zu wiederholen. Aber das sollen andere machen. Das werde ich nicht mehr machen.
Ja.
Weil man heute nochmals die Methoden, vor allen Dingen in der Analyse auch, nochmals verfeinert hat. Aber immerhin, wir haben das in den 80er Jahren, dann der Beitrag ist von, also in 1985, da ist der veröffentlicht worden. Ja, also man kann jetzt noch in viele Einzelheiten könnten wir gehen, aber das führt im Rahmen eines Podcasts vielleicht dann zu weit, was die anderen Ornamente betrifft. Aber es wiederholt sich immer wieder, der Kunsthandwerker aus dem Odenwald, der hat in Mainz sich die Originale angesehen. Und zwar, als diese noch vereint waren in Mainz. Und das kann dann nur vor 1852 gewesen sein. Und somit haben wir ein ganz gutes Datum. Nämlich früher kann es auch nicht entstanden sein. Ja, genau.
Also können wir zusammenfassend nochmal sagen, dass dieser Kamm um 1800 oder vor 1852 hergestellt wurde von einem typischen Elfenbeinschnitzer, Kunsthandwerker im Odenwald. Und das wissen wir, weil, wie du sagtest, er die Objekte an denen er sich orientiert hat und von denen er sich hat inspirieren lassen, die er aber auch zum Teil wirklich kopiert hat, nämlich von einer Schnabelkanne, einer Gürtelschnalle und einer Fibel aus dem Grab von Weißkirchen,
ja,
das von Eugen Boch mehr oder weniger ausgegraben wurde, dass daraus dieser Kamm entstanden ist im Odenwald. Ja, und dann auf Wegen, die wir natürlich nicht kennen, irgendwie auch seinen Weg in die Schweiz nach Lausanne zur Familie Rothschild gefunden hat. Ne?
Ja, an einer Stelle könnte man eventuell noch einführen, dass ein Argument von Guy Ladrière ist gewesen in unserem Gespräch 2008, dass die Familie Rothschild aus Lausanne eine Familie gewesen ist, die auf jeden Fall nur Originale gesammelt hat. Und ja, das ist das Argument.
Ja, okay.
Das ist das, was ich vorhin gesagt hatte, mit dieser Argumentation, die er geführt hat, die war irgendwie hanebüchen, ne? Mhm.
Ja, das ist natürlich eine sehr weiche Argumentation. Also man könnte ja auch sagen, dass die Familie Rothschild sich sicher war, nur Originale gesammelt zu haben. Aber natürlich auch mal, ja, in dem Fall auch noch nicht mal einer Fälschung aufgesessen ist, sondern ein original kunsthandwerkliches Stück aus dem 19. Jahrhundert
gekauft
hat.
Ja.
Unter welchen Vorbedingungen, wissen wir nicht.
Ja.
Unter welcher Prämisse, ob es als keltisch verkauft wurde oder nicht, können wir natürlich nicht sagen. Ne?
Ja. Ja, genau.
Ja, eine spannende Geschichte, wie ich finde. Und ja, du hast schön geschrieben in deinem Artikel, da vielleicht kann man nochmal den letzten Satz zitieren, unser Elfenbeinschneider aus dem Odenwald wäre wahrscheinlich sehr erstaunt und überrascht gewesen, wenn man ihm gesagt hätte, er habe mit seinem Doppelkamm mehr als 2000 Jahre überbrückt und damit etwas Einzigartiges geschaffen. Und das ist, glaube ich, das Schöne an dem Stück, dass es in jedem Fall was Einzigartiges ist als Kunstobjekt, als Kunsthandwerk, das eben sehr viele und ganz besonders eben Elemente, keltische Elemente aus dem Grab von Weißkirchen aufgenommen hat. Ne?
Wo sich das Objekt heute befindet, weiß ich auch nicht, weil ich nach 2008 dann keinen Kontakt mehr mit Ladrière aufgenommen habe.
Gut. Ich glaube, dann können wir Deckel drauf machen.
Dann können wir Deckel drauf machen.
Schöne Geschichte, wie gesagt. Mir hat die sehr gut gefallen, weil es sind auch noch viele Fragen, die offen und ungeklärt bleiben, die sich vielleicht irgendwann mal beantworten lassen oder beantworten. Vielleicht hört ja auch jemand den Podcast und weiß was darüber. Dann sind wir natürlich auch immer sehr froh, wenn wir davon was hören. Mhm. Aber erstmal vielen Dank, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast und die Geschichte nochmal mit uns geteilt hast.
Ich danke auch. Und ja, es hat immer Freude bereitet, mit dir zusammenzuarbeiten. Und das haben wir ja auch gemacht.
Einen Podcast aufzunehmen, ja. Ja, vielen Dank. Und liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und auf unserer Webseite versuchen wir auch noch mal ein paar mehr Informationen, Links und auch die Abbildungen vor allem, die wir veröffentlichen können, da auch noch mal zu zeigen, so dass es sich auf www.hafenradio.org lohnt, noch mal vorbeizuschauen, wenn ihr euch ein bisschen eingehender auch für diesen Kamm und die Funde aus Weißkirchen interessiert. Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.